Hey Church, wir sind im zweiten Teil von dieser Serie «Das endlose Streben nach mehr», wo wir uns anschauen, dass wir ständig nach der grössten, nächsten Sache sind in unserem Leben, nach dem nächsten grossen Ding. Und dass wir diesen Sachen nachjagen und dann auch frustriert sind, weil diese Sachen uns gar nie können befriedigen können. Wir streben nach Sachen, die schnell wieder verschwinden können. Und in dieser Serie möchten wir auch aufzeigen, was sind vielleicht auch die Sachen, die wir wirklich nachjagen könnten. Die Sachen, die wirklich wert haben und uns das wahre Glück auch bringen können. Und heute möchte ich über eine von diesen Sachen reden, wo ich denke, wir alle sicher ständig am Suchen sind und danach streben. Und das ist Komfort. Komfort. Das endlose Streben nach Komfort. Oder du könntest auch sagen, nach Bequemlichkeit. Und das ist, glaube ich, ein grosses Thema für uns alle in diesem Land, in der Schweiz. Weil jedes Jahr gibt es eine neue Liste von den Top 10 Ländern auf der ganzen Welt, gemessen an der Lebensqualität mit Indikatoren wie Sicherheit, mit Unterhaltungsmöglichkeiten, mit Jobs, Einkommen und so weiter. Und die Schweiz ist immer in den Top 5, oder? Mit Zürich und Genf. Immer praktisch jedes Jahr in den Top 10 von allen Städten der Welt mit dem höchsten Lebensstandard. Cool, oder? Ich glaube, wir dürfen stolz sein auf unser Land und das auch geniessen. Wir sind gesegnet, in diesem Land zu leben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen das geniessen, was Gott uns gibt. Ich glaube, er möchte das auch, dass wir das geniessen. Aber der Segen, den wir auch hier erleben, unterstreicht unser endloses Streben nach noch mehr und noch mehr Komfort. Wir haben es gut. Da. Aber es kann noch besser sein, oder? Unsere Gesellschaft ist besessen von dieser Idee, ein noch komfortableres Leben zu haben. Das heisst, ein Leben, das auch jenseits von allem Schmerz und von allem Leiden und von allen Herausforderungen ist. Wo man einfach alles, was unbequem ist, alles, was nicht einfach ist, umgeht und verdrängt. Warum? Weil wir uns das erlauben können in diesem Land. Wir kaufen mehr und mehr online, weil wir einfach keine soziale Interaktion wollen mit Leuten, die wir gar nicht kennen. Eine App kontrolliert unsere Beleuchtung daheim, weil einfach der Weg vom Bett bis zum Schalter zu lang ist. Uber Eats ist unser bester Freund, weil wir keine Zeit haben zum Kochen. Wir bauen eine virtuelle Welt, wo wir mit unseren VR-Brillen daheim können arbeiten und uns mit virtuellen Freunden treffen können, weil es einfach bei uns daheim in der eigenen vier Wänden mega bequem ist. Und ich überspitze hier ein bisschen. Natürlich ist es der Hammer, oder? In so einer Zeit zu leben, wo es so viel Fortschritt gibt in der Technologie, so viele Gadgets und so viele Sachen, die unser Leben auch einfacher machen. Und ich liebe das. Ich bin auch voll in dem inne. Ich würde sagen, vielleicht bin ich sogar ein Early Adopter bei ein paar Sachen. Aber der Punkt ist, unsere Gesellschaft möchte unser Leben verkaufen, das sicher und bequem ist. Und ich glaube, das geht auch ein bisschen oder ziemlich gegen das, was Gott möchte für unser Leben. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht hinter dieser Fassade von Komfort oder von dem Fortschritt oder von diesen falschen Sicherheiten verstecken und auch alles vermeiden, was leider aus ist zum Leben gehört. Und das ist Anstrengung, das sind Schmerzen, das ist Schmerz, das sind Challenges und so weiter. Es gibt eine Stelle im ersten Brief von Johannes im Neuen Testament und der Johannes ist Teil vom inneren Kreis von Jesus. Ich meine, der Johannes hat alles gesehen, alle grossen Ereignisse mit Jesus hat er miterlebt. Und Jesus hat sogar gesagt, Der Johannes selber hat gesagt, dass Jesus gesagt hat, er ist der, wo Jesus gern hatte. Er ist am Kreuz mit der Maria gsi, wo Jesus am Sterben gsi ist für die Menschheit. Er hat alles erlebt und er schreibt dann einen Brief an eine Chile in Asien, wo mit falschen Lehren konfrontiert gsi ist. Und wir lesen im 1. Johannes 2,15 einfach ein Vers. Da sagt der Johannes: Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Autsch, oder? Vielleicht sagst du, das ist nicht unbedingt das, was ich heute hören wollte, Werner. Für das bin ich nicht aufgestanden heute. Weil ich glaube, man kann so schnell denken, aber ich liebe doch mein Haus. Oder ich liebe doch meine Wohnung. Heißt das, dass ich Gott nicht liebe? Ich freue mich so fest auf meine nächste Ferien. Die sind schon gebucht. Bedeutet das, dass ich falsch bin? Ich habe gerade ein neues Auto gekauft. Ist das falsch? Nein, wir sollen das alles geniessen und gleichzeitig nicht vergessen, dass das nicht alles ist in unserem Leben. Das ist nicht das Hauptziel von unserem Leben. Was der Johannes hier meint, ist, wir sollen das kulturelle System oder den Geist von dieser Welt nicht lieben, weil der Geist von dieser Welt kommt nicht von Gott. Wenn wir diese Welt mehr lieben als Gott, dann ist es so, wie wir würden sagen, hey, ich möchte so viel Komfort haben, ich möchte es so bequem haben in meinem Leben, dass ich das machen kann, was ich will, mit wem auch immer ich will, mit wem auch immer ich will und genau das machen, wenn auch immer ich möchte. Ohne Ablenkungen von Problemen, von Herausforderungen, von Leid, von Schmerz. Und ich glaube, es gibt etwas Tieferes, wo wir suchen, wenn wir nach Komfort und Bequemlichkeit streben in unserem Leben. Und dazu kommen wir ein bisschen später in der Predigt. Aber das endlose Streben nach Komfort zeigt zwei Sachen auf. Und zwar als erstes, ganz kurz, wenn wir so leben, wo wir nur Komfort als das höchste Gut von unserem Leben haben, dann bauen wir ein Leben, wo Gott nicht nötig ist. Weil wir denken, wir sind Gott. Wir können alles empfangen, was wir brauchen, von Sachen, die wir selber kreieren oder von Sachen, die wir selber kaufen. Und wir bauen ein Leben, wo Gott überflüssig wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, niemand möchte Schmerz in seinem Leben haben. Niemand wartet sehnlichst darauf, ein bisschen zu leiden im Leben. Wir möchten ein einfaches Leben, ein komfortables Leben. Wir streben nach Bequemlichkeit. Und der Johannes sagt, hey, mach das nicht. Er konfrontiert uns und sagt, hey, mach das nicht. Weil dann ist die Liebe vom Vater nicht in dir. Dann ist Gott nicht nötig für dich und du wirst langsam aber sicher zu einer Person werden, die einfach passiv ist und jeder kleinste Herausforderung im Leben aus dem Weg geht, weil du den Schmerz nicht kannst ertragen. Weil du denkst, du brauchst Gott nicht. Aber bei der ersten unbequemen Situation merkst du, dass du nicht Gott bist und dass du Gott wirklich brauchst in deinem Leben. Und das Zweite, es zeigt auch auf, dass wir selber unser Bedürfnis nach Glauben abgeschafft haben. Und das ist ein grosses Problem. Wir gehen keine Risiken ein, wir vermeiden alles, was ungewiss ist. Wir haben kein Glaubensleben mehr. Und wenn alles auf sicher ist, innerhalb von unserer Komfortzone, warum brauchst du denn Glauben? Hebräer 11 macht eine Zusammenfassung von der grossen Geschichte vom Alten Testament, von grossen Glaubenshelden. Und jede Story fängt an mit Durchglauben. Durchglauben. Durch Glauben hätte Abraham seine Heimat verloren, ohne wirklich zu wissen, wo oder was das verheißene Land war. Durch Glauben hat Noah einen Arche gebaut und hat Menschen überzeugen, dass eine Flut kommt, obwohl die Menschen niemals den Regen erlebt haben. Durch Glauben zum Beispiel ist Rahab nicht umgebracht worden, so wie alle Bewohner von Jericho umgebracht worden sind. Durch Glauben. Durch Glauben und durch Glauben. Nicht, weil der Abraham ein bequemes Leben hat wollen haben, hat er das Haus von seinen Eltern verloren. Nicht, weil der Noah nach Komfort gesucht hat in seinem Leben oder gestrebt hat, hat er eine Arche gebaut. Nein, durch Glauben. Durch Glauben. Alle von den Leuten im Hebräer 11 haben sein Leben für etwas gegeben, das grösser war als ihr eigenes Leben. Und wenn Gott nicht eingreifen hätte, dann wären sie einfach als irrsinnige Menschen da gestanden. Hebräer 11,6 sagt, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Eine Frage an dich heute. In welchem Bereich von deinem Leben wärst du komplett ausgeliefert, wenn Gott nicht eingreifen würde? Gibt es überhaupt so einen Bereich in deinem Leben? Vielleicht sind unsere Träume zu klein. Vielleicht könnten wir ein bisschen mehr Risiken eingehen. Nur du kannst die Frage für dich selber beantworten. Zurück zum 1. Johannes 2,15. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und was die Stelle meint, ist, es gibt vielleicht den Aspekt von der Liebe von Gott, wo wir noch nicht erlaubt haben, in uns einzudringen. Und das heisst, dass unser Herz für Sachen gebrochen wird, die wirklich zählen. Zum Beispiel Gottes Liebe für die, die gebrochen sind. Gottes Liebe für die, die vergessen sind. Für die, die ihn noch nicht kennen. Für die, die am Rand der Gesellschaft sind. Die Liebe Gottes in uns wird immer mehr Unruhe, aber eine gute Unruhe, in unserem Leben schaffen, als mehr Komfort und Bequemlichkeit in unserem Leben. Die Liebe Gottes in uns wird immer mehr Unruhe, mehr Chaos, vielleicht ein Heilungschaos, als mehr Komfort und Bequemlichkeit schaffen in unserem Leben. Wenn wir die Liebe vom Vater in uns erleben, dann werden wir nicht so etwas Oberflächliches suchen wie Komfort oder einfach ein bequemes Leben. Weil du kannst nicht ein Glaubensleben führen und gleichzeitig nach Komfort streben. Beide sind nicht miteinander kompatibel. Du kannst in die eine oder in die andere Richtung gehen, aber du kannst nicht gleichzeitig in beide Richtungen gehen. Und du fragst dich vielleicht gerade, was sollen wir denn in unserem Leben suchen? Ich meine, was sollen wir denn nachjagen? Was bringt uns das wahre Glück? Und ich komme in ein paar Minuten dazu. Aber das ist eine Frage an dich. Und zwar, wie nennt man die Mahlzeit oder das Essen, das man zu sich nimmt, wenn man etwas möchte verdrängen? Wenn man sich von einer Freundin oder von einem Freund trennt, oder man wird entlassen bei der Arbeit, oder man erlebt etwas Schlechtes und dann sucht man etwas zu essen. Wie nennt man die Mahlzeit? Das ist zum Beispiel ein Liter Ben & Jerry's Glas. Oder ein XXL-Packet Chips, oder ein Kebab, oder Momos zur Mitternacht. Das heisst Comfort Food auf Englisch. Oder Komfortnahrung auf Deutsch. Oder auch Trostnahrung. Komfort und Trost. Die werden da in dem Zusammenhang fast als Synonym verwendet. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht diese Woche, warum Komfort und Trost so nah beieinander sind. Und ich habe vorher gesagt, es gibt etwas Tieferes, wo wir suchen, wenn wir nach Komfort streben in unserem Leben. Etwas, das eine tiefere Bedeutung hat für uns und das zeigt, dass Gott wirklich oder dass wir Gott wirklich brauchen und dass wir ohne ihn nicht leben können. Tatsache ist, wenn wir Komfort suchen, dann suchen wir eigentlich etwas Größeres in uns, das uns tief in unserer Seele tröstet. Uns hilft, dann ein bisschen mehr Hoffnung in dieser Welt zu haben. Das Problem ist nur, ein XXL-Packung Chips schaffst du vielleicht nur für ein paar Minuten, dir das Gefühl geben, dass es vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt in deinem Leben, wenn du am Essen bist. Aber sobald dass die Packung fertig ist, sagst du, okay, und jetzt? Es gibt etwas anderes mit ewigem Wert. Und der Apostel Paulus schreibt der Church in Korinth, im 2. Korinther 1, 3-5, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen oder der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Trost, Trost und Trost. Gott ist die Fülle von allem, was du suchst, wenn du Komfort in deinem Leben nachjagst. Er ist der Gott von allem Trost. Und nur er kann uns trösten. Das heisst, was du da in dieser Welt in Komfort, in Bequemlichkeit suchst, findest du mehr als genug in Gott. Und zwar nur in ihm allein. Es gibt nichts in dieser Welt, wo dir den Trost geben kann, wo dir Gott geben kann. Und in den nächsten Minuten von dieser Predigt möchte ich einfach drei Sachen oder drei Punkte bringen, die ich glaube, uns können ermutigen, aber auch können herausfordern können, wenn es darum geht, das Streben nach Komfort aufzugeben und etwas Tieferem nachzujagen. Und der erste Punkt ist ganz kurz. Und zwar, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um uns. Es geht um Gott und um andere Menschen. Wenn wir nach dem komfortabelsten Leben streben, das wir jemals haben können, dann dreht sich alles um uns. wie kann ich mein eigenes Leben einfacher gestalten? Was kann ich vereinfachen? Wie kann ich so bequem wie möglich leben? Wenn wir aber zulassen, dass Gott uns mit seinem Trost dient, dann geht es nicht mehr um uns. Er tröstet uns und er stillt unser Bedürfnis nach Leichtigkeit. Wo ja das ist, was wir suchen, wenn wir nach Komfort suchen. Nach Leichtigkeit, nach Erleichterung. Gewicht wird weggenommen von uns, wenn Gott uns tröstet. Wir fühlen uns automatisch leichter. Wir fühlen uns besser. Wir bekommen neue Hoffnung, wenn Gott uns tröstet. Aber dann geht es darum, wie wir vorher gelesen haben, auch andere zu trösten. Wir werden tröstet, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und als ich das realisiert habe, habe ich gedacht, hey, das stimmt. Weil Komfort macht uns aus uns einfach egoistische Menschen. Jeder sucht für sich selber nach Komfort, egal wie es den anderen Menschen geht, oder auf Kosten vom Leiden von anderen Leuten. Und wir werden niemals so viel Komfort haben, dass wir wirklich befriedigt sind in diesem Leben oder dass all unsere Bedürfnisse gestillt sind. Aber der Trost von Gott ist ganz anders. Gottes Trost schafft in uns ein Bedürfnis, auf Gott zu suchen, unsere Augen zu erheben, nach Gott, Gott zu suchen und zu sagen, ja Gott, du bist der Vater von allem Trost. Du bist der Vater, du bist der, der alles verkörpert, was ich jemals gesucht habe und gebraucht habe. Du bist Gott und nicht ich. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht leben. Ich kann nicht sein ohne dich. Und dann schafft Gottes Trost in uns die Kraft, auch andere, auf andere zu schauen. Gott tröstet uns in so einem Mass, in so einem starken Mass, dass wir sogar andere, die in Herausforderungen sind, können trösten. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht um andere, es geht um Gott. Der zweite Punkt ist, Schmerz kann dein Freund sein. Schmerz kann zu deinem Freund werden. Der Paulus sagt, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Man kann auch sagen, wenn die Leiden auf uns kommen, dann ist der Trost von Gott umso grösser. Und darum sage ich, hey, der Trost von Gott, der ist so viel grösser und tiefer und besser als der Komfort, den wir in dieser Welt finden können. Und es steht da nicht, falls die Leiden mal auf dich kommen, sondern wie oder wenn sie denn auf dich kommen. Das heisst, Schmerz ist auf dem Weg zu dir. Nicht, dass du dafür später sollst, das meine ich nicht. Aber ich bin, glaube ich, genug alt, dass ich sagen kann, das Leben ist kein Wunschkonzert. Schmerz, Leiden, Herausforderungen, Probleme sind einfach Teil vom Leben. Punkt. Halleluja, oder? Schmerz kann zu deinem Freund werden. Überleg dir Folgendes. 1 Liter Ben & Jerry's Glasse. Für dich allein. Tönt mega gut, oder? Tönt nicht schlecht. Wenn du Glasse gern hast, dann ist das eine super Idee. Dann kann es auch Komfortnahrung sein für dich. Aber dann 50 Liegestütze aufs Mal. Das ist nicht so komfortabel, oder? Vielleicht einmal das machen, schaffst du irgendwie wahrscheinlich schon. Jetzt denk mal darüber nach. Jemand nimmt 1 Liter Ben & Jerry's Glasse zu sich 3 Mal pro Woche, 5 Jahre lang. Jemand anders macht 50 Liegestütze 3 Mal pro Woche, 5 Jahre lang. Ich garantiere dir, die 2 Personen, die werden ganz andere Resultate bekommen am Ende von diesen 5 Jahren. Vielleicht Herzproblem und sonst noch andere Sachen bei den Glassen. Und den Körper wie The Rock bei der anderen Person, wo der Schmerz von den 50 Liegestützen 3 Mal pro Woche zu ihrem Freund gemacht hat. Weil die Person das umarmt hat, wo unkomfortabel war für sie am Anfang. Weil das, was unbequem ist oder sogar schmerzhaft ist in unserem Leben, bringt so oft Wachstum und gute Früchte hervor in unserem Leben. Jakobus 1, 2 bis 4. Da steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Krass, oder? Das Wort Prüfige da kann auch mit Anfechtigen oder eine Art vom Leiden übersetzt werden. Und Jakobus sagt, hey, freut euch, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Aber Tatsache ist, die meisten von uns haben Prüfungen gar nicht gern. Einige bei uns in der Church haben gerade an der Uni Prüfungen müssen schreiben. Und da ist immer eine Ungewissheit, es ist sogar vielleicht Angst mit dem verbunden. Eine Frage an dich, welche Note wird dein Glaube überkommen? Ein Sechser? Ein Vierer? Ungenügend? Ich weiß es nicht. Aber zum Glück hat das griechische Wort für Probe in diesem Zusammenhang nichts mit dem zu tun. Das griechische Wort wird in diesem Kontext gebraucht von dem, wo ein Schmied mit Rohsilber macht. Und das ist so eine Art vom Testen in diesem Kontext. Er nimmt das Erz oder das Rohsilber und er tut es dann in einen Topf. Und zwar auf einem ganz heißen Feuer. Und langsam schmelzt dann das Silber. Und alle Unreinheiten kommen auf die Oberfläche. Und was der Schmied macht, er tut einfach alle Unreinheiten rauskratzen aus dem Silber. Und dann, was macht er? Er tut es wieder in den Topf und wieder auf dem heißen Feuer. Und das wieder und wieder und wieder. Er fängt wieder von vorne an. Bis das Silber so rein ist, es so rein ist, dass der Schmied sein eigenes Spiegelbild im Silber sehen kann. Ist das nicht spannend? Vielleicht ist der Schmerz, den du durchmachen musstest, eine Art Glaubensprobe, wo Gott alle Unreinheiten, alles, was nicht wertvoll ist, aus deinem Leben rauskratzt oder rausnimmt. Nicht, dass er die Quelle vom Schmerz und vom Leiden ist in unserem Leben. Das will ich nicht sagen. Aber er kann das Leiden, den Schmerz, die Herausforderungen in unserem Leben zum Guten wenden, zum Guten brauchen. Er kann das brauchen, um alles, was zwischen dir und ihm noch ist, auf die Oberfläche zu bringen und dann rauskratzen. So dass er am Schluss, wie der Schmied, sein Ebenbild in deinem Leben sieht. Was für ein wunderschönes Bild, oder? Das ist es, was passiert, wenn wir Herausforderungen umarmen. Wenn wir das Unkomfortable umarmen, wenn wir das Unbequeme umarmen und Schmerz zu unserem Freund wird. Vielleicht hast du gerade einen Bericht vom Arzt bekommen, der nicht gut aussieht. Oder das Kind von dir möchte einfach nicht auf deinen Rat hören. Oder du bist zwar in einer Ehe, aber du hast dich noch nie in deinem Leben so einsam gefühlt. Es kann auch sein, dass du ein Suchtverhalten hast und du denkst, du kannst damit nicht aufhören. Und du bist einfach verzweifelt. Wie wäre es, wenn wir damit anfangen, glauben, dass Gott mitten in dieser Situation ist und dass seine Gegenwart in deinem Leben wie der Silberschmied am Schaffen ist, auch wenn du das vielleicht nicht siehst oder spürst in dem Moment. Und der möchte etwas Neues schaffen aus deinem Leben, etwas Neues kreieren, etwas Wunderschönes kreieren, wo du dann selber überrascht kannst werden, was Schöne oder das Schöne, was Gott aus deinem Leben gemacht hat. Durch die Herausforderung. Der Paulus sagt im Römer 5, 3-5, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wie krass ist das? Eine andere Übersetzung sagt sogar, wir loben Gott für das Leiden. Wir loben Gott, wir preisen Gott für das Leiden. Und es steht da, Gott hat unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Am Anfang haben wir noch gesagt, dass wenn wir nur nach Komfort streben in unserem Leben, dass Gottes Liebe vielleicht noch nicht in jedem Bereich von unserem Leben präsent ist oder von unserem Herzen präsent ist. Aber wenn das passiert, dann schauen wir auf Herausforderungen, auf Schmerz und so weiter, und wir danken Gott, wir loben ihn sogar. Nicht, weil wir crazy sind, sondern weil wir wissen, was für gute Sachen in unserem Leben Gott wird hervorbringen. Und der dritte und der letzte Punkt heute ist, das Leben ist nicht dein bestes Leben. Und das dürfen wir niemals vergessen, Church. Egal wie komfortabel, egal wie bequem, egal wie schön, egal wie gesegnet dass wir sind, egal wie sehr uns die Welt das Gefühl möchte geben, dass es nichts mehr als das gibt, was wir vor unseren Augen haben. Das, was wir gerade erleben, das Leben, das wir jetzt gerade haben, ist nicht das beste Leben, das wir jemals werden haben. Im Römer 8, 18 bis 19 steht, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Es gibt noch ein bestes Leben für dich. Dein bestes Leben kommt noch. Gott hat es schon vorbereitet. Und alle Challenges auf dieser Seite von dem Leben sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir mal werden erleben. Und der Punkt ist, es gibt eine Ewigkeit. Und Gott hat die Ewigkeit in die Herzen von allen Menschen platziert. Und du spürst es. Du weißt es tief in dir rein, es gibt mehr als das, was ich gerade erlebe. Du weißt, es gibt mehr. Darum strebst du auch nach mehr. Endlos. Aber wir streben nach den falschen Sachen. Weil wenn wir unser Verlangen nach Ewigkeit mit einem temporären Komfort versuchen zu stillen, dann ist es garantiert, dass unser Leben niemals wird erfüllt werden. Es wird einfach leer sein. Wir können nicht unser ewiges Verlangen mit Sachen befriedigen, die zeitlich begrenzt sind. Es geht nicht. Das hier ist nicht dein bestes Leben. Und ich möchte mit einer Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief die Predigt zum Abschluss bringen. Und vielleicht hast du sie 100 Mal schon gelesen oder gehört. Oder vielleicht hörst du sie zum ersten Mal. Egal wo du stehst, mach die Stelle vielleicht heute zu einem Glaubensstatement aus dieser Predigt raus. 1. Korinther 2,9, da sagt der Apostel Paulus, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich auch jemals nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, kein Mensch kann sich vorstellen, was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieben. So stark, oder? Lass uns Menschen sein, die genau das sehen wollen im Leben. Lass uns Menschen sein, die nicht einfach nach Komfort, nach Bequemlichkeit streben, nach Sachen, die vergänglich sind, nach Sachen, die uns temporär befriedigen, sondern lass uns tiefer gehen und entdecken, was uns für ewig kann befriedigen und uns und in uns das kann hervorbringen, was wir wirklich brauchen. Lass uns wachsen durch den Schmerz durch. Es geht nicht um uns. Es geht um Gott und um andere. Lass uns den Schmerz, Herausforderung im Leben einfach zu unserem Freund machen, sodass Gott auch das Beste aus unserem Leben kann machen. Und lass uns niemals vergessen, dass das Leben nicht unser bestes Leben ist. Und ich möchte zum Schluss noch für uns alle beten. Und wenn du magst, kannst du aufstehen für diesen Moment. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du der Tröster bist. Und dass du uns so viel mehr möchtest schenken, als einfach ein bequemes Leben. Als einfach Bequemlichkeit und Komfort in unserem Leben. Danke, dass unser Bedürfnis nach dir so gross kann werden. Und dass nur du das Bedürfnis und jedes Bedürfnis, das wir jemals werden haben, kannst stillen. Oder danke, dass, wenn es Leute da gibt, in unseren Locations oder online, die sagen, ja, ich bin immer auf der Suche nach Komfort, nach mehr Bequemlichkeit in meinem Leben gewesen. Vater, und sie sagen, ich will etwas anderes suchen, ich will tiefer gehen. Dass du ihnen einfach die Kraft gibst. Ich bete, dass du die Kraft gibst, diesen Menschen. Und wo sie dich suchen und dich auch finden. Das Wort sagt, der dich sucht, der wird dich finden. Und ich danke dir, Herr, dass du auch eine Ewigkeit platziert hast in uns. So dass wir immer wieder uns auf die Ewigkeit können freuen. Danke, Herr, für alles, was du vorhast mit uns. In deinem Namen beten wir. Amen.